Hallo und herzlich willkommen in der Ich-Werkstatt Komfortzone, dem Podcast für Kopfmenschen, die sich mehr innere Ruhe wünschen. Ich bin Anna Püschböck und ich begleite dich auf deinem Weg zu mehr Zufriedenheit und Gelassenheit im Alltag. Mach's dir gemütlich. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen in deiner Komfortzone. Ja, mittlerweile sind wir in diesem Podcast bei Folge Nummer 57 angelangt. Und wenn du schon länger mit dabei bist oder dem Intro aufmerksam gelauscht hast, dann weißt du ja schon, dass es in diesem Podcast um innere Ruhe und Gelassenheit im Alltag geht. Und da kommt natürlich in diesem Zusammenhang das Thema Stress ziemlich oft vor. Und mir ist jetzt aufgefallen, dass ich in bisher 1,5 Jahren Podcast eigentlich noch nie ganz konkret über das Thema Stress gesprochen habe. Also es wird immer wieder erwähnt und immer wieder im Zusammenhang mit Stress reduzieren und stressfreier Leben und so weiter erwähnt, aber was Stress eigentlich ist und ob es zum Beispiel diesen positiven und negativen Stress wirklich gibt, wie man es ja oft hört, das haben wir noch nie so genau besprochen. Es gibt ja auch auf Social Media diesen Trend Nervensystem regulieren, also zumindest poppt es bei mir in meiner Content-Bubble natürlich immer wieder auf. Vielleicht ist dir das auch schon untergekommen, also der Begriff Nervensystem, Nervensystem regulieren, damit in Zusammenhang auch Vagusnerv, der ja irgendwie gefühlt momentan in aller Munde ist. Und ich würde gerne da mal genauer hinschauen mit dir zusammen und da ein paar Begriffe klären, ein paar Hintergründe anschauen, ein bisschen tiefer eintauchen in das Thema Stress, Stressregulation, Nervensystem, Vagusnerv und alles, was damit zu tun hat. Nachdem das doch ein umfangreicheres Thema ist, werde ich das auf 2 Folgen aufteilen. In dieser Folge geht es jetzt einmal um die Grundlagen. Also wir schauen uns eben an, was ist Stress denn eigentlich? Ist Stress immer schlecht? Nervensystem regulieren, was bedeutet das eigentlich? Was ist Nervensystem? Und was hat es eben mit diesem ominösen Vagusnerv eigentlich auf sich? In Teil 2 wird es dann das nächste Mal ganz konkret um die Frage gehen, ja, wie mache ich das denn genau mit der Stressregulation? Was kann ich da konkret tun? Gibt es vielleicht auch Dinge, die ich besser nicht tun sollte oder die es zu beachten gilt in diesem Zusammenhang? Jetzt tauchen wir mal ein in das Thema Stress. Was ist denn Stress überhaupt? Stress kommt uns so leicht von den Lippen. Also wir sind irgendwie gefühlt alle dauergestresst. Ich habe auch das Gefühl, Stress ist so ein Statussymbol mittlerweile geworden. Und irgendwie jeder, der etwas auf sich hält, ist natürlich gestresst und so ein bisschen vielleicht auch im Burnout oder mal so an der Grenze dorthin sich bewegend. Stress ist nicht ein äußerer Faktor, der irgendwie an uns sozusagen herankommt oder der uns überfällt sozusagen von außen, sondern Stress ist eigentlich die Antwort unseres Körpers auf entweder ein äußeres Ereignis oder auf einen inneren Zustand. Und das hat ganz, ganz viel mit unserem Gehirn natürlich zu tun. Also unser Gehirn nimmt ja Reize auf, die von außen an uns herankommen, über die Sinnesorgane, also hören, sehen, riechen, fühlen, schmecken. Und unser Hirn stuft diese Reize, mit denen es ständig den ganzen Tag über konfrontiert ist, ein. Und zwar stuft es ein, ob diese Reize sicher oder nicht sicher sozusagen sind. Und wenn unser Gehirn zu dieser Entscheidung kommt, ein Reiz ist nicht sicher für uns, dann sendet es das Signal an den Körper, eine Stressreaktion hervorzurufen. Und sicher oder nicht sicher, das kommt aus einem ganz alten Teil. Das ist im Prinzip schon damals die Einstufung gewesen in der Steinzeit. Also immer wieder in den Folgen kommt uns ja auch dieser Säbelzahntiger-Vergleich unter. Und ich bring's jetzt da auch wieder, weil es passt einfach ganz gut. Also ganz früher, wie wir noch Steinzeitmenschen waren, da war es natürlich schön, irgendwie entspannt in der Wiese zu liegen. Aber es war für uns überlebensnotwendig, auch entscheiden zu können oder für unseren Körper überlebensnotwendig, schnell reagieren zu können, wenn Gefahr gedroht hat. Halt damals in Form des Säbelzahntigers zum Beispiel. Ja. Und wenn jetzt so ein Reiz an uns herankommt, dann stuft unser Hirn ganz blitzschnell, das geht in Bruchteilen von Sekunden und das können wir auch nicht jetzt irgendwie bewusst steuern, stuft das Gehirn ein und entscheidet, ist das jetzt eine Gefahr für uns oder ist das keine Gefahr. Und wenn unser Hirn sagt, ja, Gefahr, Achtung, dann hat es verschiedene Möglichkeiten oder hat unser Körper verschiedene Möglichkeiten, auf diesen gefährlichen Reiz oder vermeintlich gefährlichen Reiz zu reagieren. Und da hast du sicher schon davon gehört. Also da gibt es zum Beispiel eben Fight, also Kampf oder Flight, Flucht, Freeze, also Erstarrung oder Fawn, das ist Anpassung sozusagen als mögliche Reaktionsmuster. Ganz konkret, was passiert denn bei Stress in unserem Körper? Also wenn eben das Hirn die Entscheidung trifft, ein gefährlicher Reiz ist da, dann übernimmt unser autonomes Nervensystem, unser vegetatives Nervensystem die Führung. Das heißt, das erkennt diese vermeintliche Gefahr und dann wird der Sympathikus, der sogenannte Sympathikus aktiviert, da komme ich dann später noch genauer drauf zu sprechen. Dadurch versetzt sich unser Körper in Kampf oder Flucht oder Erstarrungsbereitschaft oder eben diese Anpassung. Hormone werden ausgeschüttet. Das heißt zum Beispiel Adrenalin und Noradrenalin bzw. Cortisol sorgen dafür, dass unserem Körper schnelle Energie bereitgestellt wird. Die braucht er, um eben gegebenenfalls kämpfen oder flüchten zu können. In weiterer Folge schalten zum Beispiel Herzschlag, Atmung, Kreislauf auf Leistung. Ja, das heißt, der Körper wird hochgefahren, der Körper wird darauf vorbereitet, eben entsprechende Reaktionen in Gang zu setzen. Das heißt, die Herzfrequenz steigt, der Blutdruck erhöht sich, unsere Atmung wird flacher und auch schneller und Sauerstoff wird in den Körper gepumpt. Das heißt, das ist alles auf Aktion, auf Handlung ausgelegt. Gleichzeitig werden alle unsere Körperfunktionen gedrosselt in einem solchen Gefahrenmoment, die jetzt nicht unbedingt unmittelbar überlebensnotwendig sind in diesem Moment. Das heißt, die Verdauung zum Beispiel verlangsamt sich, das Immunsystem wird gehemmt und die Schlafqualität sozusagen, also diese Ruhe, Fähigkeit zur Ruhe oder der Ruhemodus werden einfach jetzt einmal gedrosselt. Ja, die haben jetzt einmal Pause in diesem Moment. Unsere Muskeln spannen sich an, das heißt Nacken, Kiefer, Schultern spannen sich an, Beckenbogen und Bauch ziehen sich zusammen, um einfach den Körper in dieser Alarmbereitschaft halten zu können. Nicht vergessen, das passiert alles ganz schnell, diese Reaktionen. Ja, das passiert ohne unser Zutun und oft wirklich in wenigen Millisekunden oder Sekunden, dass sich der Körper so entsprechend vorbereitet. Unsere Wahrnehmung verengt sich auch. Also wir fokussieren uns auf diese drohende Gefahr. Wir haben weniger Weitblick, wir haben weniger Kreativität. Wir sind einfach ganz fokussiert und konzentriert auf diesen Gefahrenmoment. dadurch auch erhöht reizbar und geringere emotionale Toleranz, die sich zeigt in diesem Moment, weil da kann man einfach sozusagen nicht lang herumtun, jetzt blöd gesagt. Verantwortlich für diese ganzen körperlichen Vorgänge, die da in Gang gesetzt werden bei einem Stressreiz, ist unser vegetatives Nervensystem, wird eben auch autonomes Nervensystem genannt, weil es unsere automatisch ablaufenden körperlichen Vorgänge steuert. Also das ist pausenlos sozusagen in Aktion und agiert, ohne dass wir das bewusst jetzt steuern können, ohne dass wir da bewusst eingreifen könnten und das bewusst kontrollieren könnten. Ganz, ganz viele, also wirkt sich auf ganz, ganz viele körperliche Vorgänge aus. Also eben Atmung zum Beispiel, Herzschlag, Verdauung, Muskelanspannung, Kreislauf und so weiter und so fort. Also da gibt's ganz, ganz viele Vorgänge, die mit diesem vegetativen oder auch autonomen Nervensystem in Verbindung stehen. Und so das gängigste Modell, um eben Stress zu beschreiben oder diese körperlichen Vorgänge in Zusammenhang mit Stress zu beschreiben, beschreibt zwei große Teile dieses vegetativen oder autonomen Nervensystems, und zwar den Sympathikus und den Parasympathikus. Das sind sozusagen zwei große Gegenspieler. Der Sympathikus, den kann man auch als Nerv der Aktivität oder Nerv der Erregung bezeichnen. Und den Parasympathikus, den kann man auch als Nerv der Ruhe bezeichnen. Und eben wenn so ein Stressreiz kommt, dann so die gängigste Erklärung, wird eben der Sympathikus als Nerv der Aktivierung der Erregung eingeschaltet und bereitet uns eben auf diese körperliche Reaktion, Kampf, Flucht und so weiter vor. Der Parasympathikus auf der anderen Seite, der ist der Nerv der Ruhe, der sorgt dann für Entspannung und für Regeneration und auch für einen guten Schlaf zum Beispiel. Und unser autonomes Nervensystem besteht aus 12 verschiedenen Hirnnerven, die alle unterschiedliche Aufgaben haben. Und der 10. Nerv von diesen 12 Hirnnerven ist der sogenannte Vagusnerv. Der ist eben der größte Nerv sozusagen im parasympathischen Nervensystem. Und der geht auch, also der durchwandert doch einen großen Teil unseres Körpers und deswegen eben hat er auch seinen Namen bekommen, also Vagusnerv von Vagabund sozusagen oder der eben so herumwandert im Körper, weil er recht weite Teile des Körpers auch durchwandert. Und diese zwei großen Teile, Sympathikus und Parasympathikus, waren wie gesagt sehr lange Zeit das gängige Erklärungsmodell für Stress und Stressregulation. Das heißt, immer dann, wenn wir eben einer akuten Stresssituation ausgesetzt sind, dann schaltet unser Körper in den Sympathikus, wird für Reaktion mobilisiert und aktiviert. Und wenn dann diese Gefahr vorbei ist, dann springt wieder der Gegenspieler, der Parasympathikus, an und lässt uns wieder zur Ruhe kommen. Was in dem Zusammenhang wichtig ist, eine Stressreaktion oder das, was als gefährlich sozusagen, als nicht sicher eingestuft wird von unserem Körper, das ist immer etwas Subjektives. Also was bei dem einen als sicher eingestuft wird und keine Stressreaktion hervorruft, kann bei der anderen Person panikartige Zustände hervorrufen. Konkretes Beispiel ganz aus meinem persönlichen Leben. Wenn ich in ein Flugzeug steige und mit einem Flugzeug fliege, dann zeigt mein Körper eine sehr, sehr starke Stresssituation. Also mich stresst Fliegen unheimlich. Ich leide sozusagen unter Flugangst und mein Körper zeigt eine sehr, sehr starke Stresssituation auf ein Flugzeug. Und mein Partner, der ist der gelassenste Mensch in einem Flugzeug drinnen. Dem ist das völlig wurscht, auch wenn es Turbulenzen gibt, wenn es wackelt und so weiter. Also sein Körper zeigt überhaupt keine Stressreaktion auf Fliegen. Also die gleiche Sache kann bei zwei Menschen völlig unterschiedliche Auswirkungen im Körper haben. Das gilt zu beachten. Also Stress ist nie etwas, das man verallgemeinern kann. Das, was den einen stresst, muss den anderen noch lang nicht stressen und umgekehrt. Eine weitere Dimension, die in den 90er Jahren zu diesem Stressmodell dazugekommen ist, ist die sogenannte Polyvagaltheorie. Vielleicht hast du diesen Begriff schon einmal gehört. Die ist Mitte der 90er Jahre von Stephen Porges sozusagen formuliert worden. Das ist ein amerikanischer Psychiater und Neurobiologe und der hat aufgrund seiner Forschungen angenommen, dass es beim Vagusnerv nicht nur den einen Vagusnerv gibt, sondern dass sich dieser Vagusnerv in verschiedene Äste aufteilt mit teilweise sehr unterschiedlichen Funktionsweisen. Und aus dieser Aufteilung definiert Porges drei unterschiedliche Zustände. Und zwar den Zustand des ventralen Vagus, also ventraler Vagus ist der vordere Vagusast sozusagen, wie er ihn definiert hat. Das wird auch, oder kann man auch nennen, System der sozialen Verbundenheit. Dann gibt es den Sympathikus-Zustand, da haben wir schon drüber gesprochen, das ist eben dieser aktivierte Anteil, das System von Kraft, Handeln und Abwehr. Und dann als zweiten Vagusast, als hinteren Vagusast sozusagen, gibt es noch den dorsalen Vagus. Und das definiert Porges aufgrund seiner Beobachtungen als eine Art Notsystem, wo Schockstarre oder Unterwerfung eben auch drinnen sind. Also das ist dieses Freeze und Fawn, von dem ich vorher gesprochen habe. Diese Zustände sind laut Porges hierarchisch geordnet sozusagen. Also es geht eben vom ventralen Vagus über Sympathikus zum dorsalen Vaguszustand. Das bedeutet jetzt nicht, dass eben einer besser oder schlechter ist als die anderen Zustände. Also bitte da nicht werten. Es ist alles eine Reaktion unseres Körpers, die unser Körper als richtig erachtet in diesem Moment im Zusammenhang mit dieser echten oder vermeintlichen Gefahr, der er ausgesetzt ist. Ja. Hierarchisch bedeutet eben, wie gerade gesagt, dass diese drei Zustände sozusagen hintereinander geschalten sind. Es gibt an dieser Polyvagaltheorie, das möchte ich auch erwähnen, einige Kritikpunkte. Also diese Theorie ist nicht unumstritten. Hauptkritikpunkte sind da, dass es wohl neuroanatomische Ungenauigkeiten da in der Ausformulierung gibt, beziehungsweise in dieser Theorie. Die Kritiker oder Kritikerinnen bemerken auch, dass komplexe neurobiologische Prozesse wohl sehr vereinfacht dargestellt werden, dass Terminologien zum Teil irreführend verwendet werden und dass es wohl auch nur eingeschränkte oder nicht ausreichende empirische Nachweise gibt, dass diese Theorie so wirklich hält. Auf der anderen Seite gibt es große Fans von dieser Polyvagaltheorie. Also viele, gerade im therapeutischen Bereich, auch traumatherapeutischen Bereich tätige, sehen das als sehr nützliches Werkzeug, um sehr komplexe körperliche Vorgänge einfacher und nachvollziehbarer darstellen zu können. Ich möchte gern noch auf diese drei Zustände, also ventraler Vagus, Zustand, Sympathikus-Zustand und dorsaler Vagus genauer noch hinschauen und dir ganz genau beschreiben, wie sich diese Zustände äußern, welche Symptome unter Anführungszeichen diesen Zuständen jeweils zugeordnet sind. Ich nehme dazu meine Literatur zu Hilfe. Ich verlinke dir übrigens einige Literaturempfehlungen dann in den Shownotes. Da kannst du auch noch tiefer in das Thema eintauchen, wenn du möchtest. Wir beginnen mit dem ventralen Vaguszustand. Das ist eben, wie gesagt, das System der sozialen, der gesunden Verbundenheit. Das wird da so beschrieben: Ein vom ventralen Vagus bestimmter Mensch strotzt vor Liebe, Glück und ausgeglichener Schaffenskraft. Kein Weg ist ihm zu weit, keine Frage zu viel. Er liebt die Menschen, liebt das Leben. Ein Mensch im ventralen Vaguszustand ist ein guter Zuhörer oder Zuhörerin, hat sanfte, weiche Stimme, freundliche, ebenmäßige Gesichtszüge, nimmt an Gesprächen teil, freudig, nimmt andere so an, wie sie sind, wertet nicht. Und wenn man sich in Gesellschaft von einem solchen Menschen befindet, dann hat man selber auch so, stellt sich selber bei einem so ein Gefühl der Sicherheit, Wohlgefühl und des Angenommenssein ein. Körperlich zeigt sich ein ventraler Vaguszustand zum Beispiel in gesunder, rosiger Haut, weiche Gesichtszüge, freundliche, harmonische Gesichtszüge, ein vertrauenserweckendes Gesicht, das eben auch so ein Gefühl von Sicherheit vermittelt. Die Augen sind normal groß geöffnet und schauen andere Menschen offen und zugewandt an. Es sind ruhige Bewegungen, man lächelt, lacht oder zeigt sich zumindest ruhig und freundlich, der Atem fließt gut, das Hören funktioniert, die Arme sind eher ruhig und unauffällig, die Bewegungen sind wohlbedacht und anmutig, gut durchblutet, die Extremitäten können auch feinste Arbeiten präzise ausführen. Menschen im ventralen Vaguszustand haben einen stabilen Rumpf, der sozusagen normal gut aufgerichtet ist, bewegen sich gut in alle Richtungen, also sind eben nirgends verspannt oder starr. Die Schultern sind locker, der Brustkorb ist weit geöffnet. Auch da eben nochmal der Atem fließt mühelos so in alle Bereiche des Oberkörpers. Eine gute Verdauung, die inneren Organe funktionieren einwandfrei. Die Beine und die Füße sind gut durchblutet, werden als ausreichend warm empfunden. Wunden verheilen gut und schnell. Man hat so ein gutes, geerdetes Gefühl am Boden. Man agiert mit Weitblick, das Gefühlserleben ist vor allem positiv und entspannt sich selbst und anderen gegenüber. Man kann Mitgefühl empfinden, auch Vertrauen, Neugier und einfach so eine gute Verbindung anderen Menschen gegenüber. Beziehungen gelingen, es ist so quasi ein sich verbunden fühlen mit sich selbst und mit der Welt. Das beschreibt so diesen ventralen Vaguszustand. Das ist so der Zustand, in dem wir so zufrieden, gelassen und gut mit uns und mit anderen sind. Bei einem aktivierten Sympathikus, da ist unser Körper in gesteigerter Aktivität und eben damit auch in Anspannung. Das heißt, unser Gesicht ist da eher gerötet, die Augen tendenziell weiter aufgerissen oder eben eng so zusammengezwickt. Die Pupillen sind geweitet, man hat so einen fokussierenden, starren oder eben nervös umherschweifenden Blick. Die Stirn wird oft hochgezogen und so skeptisch oder zweifelnd in Falten gelegt. Man beißt die Zähne aufeinander. Teilweise malt man auch, also so Zähneknirschen in der Nacht zum Beispiel, ist da auch ein Zeichen von einem aktivierten Sympathikuszustand. Der Atem ist öfter so tendenziell gehetzt oder angestrengt. Man hört da zum Teil deutliches Ausatmen oder so Pusten, Stöhnen. Manchmal hat man das Gefühl, dass Menschen im aktivierten Sympathikuszustand so quasi kurz vor der Explosion stehen. Das heißt, es zeigt sich auch eben diese innere Anspannung, dieser innere Druck nach außen. Die Sprache ist eher schnell, eher hastig. Der Tonfall ist eher hoch oder so gepresst. Teilweise haben Menschen im aktivierten Sympathikuszustand Schwierigkeiten, andere ausreden zu lassen oder fallen anderen dauernd ins Wort. Oft gibt es einen trockenen Mund, teilweise eine Geräuschüberempfindlichkeit. Das heißt, auch so gemischte Geräuschkulissen, wie jetzt zum Beispiel in einem lauten Lokal oder in einem Einkaufszentrum, wird zum Teil als sehr belastend wahrgenommen. Schlafstörungen, Konzentrationsstörungen können ein Symptom von einem aktivierten Sympathikuszustand sein. Es gibt eine gesteigerte Geruchsempfindlichkeit. Und eben Verspannungen, also in den Kiefergelenken zum Beispiel, Kopf- und Nackenverspannungen. Die Arme sind so auch zum Teil verspannt, sind gerne angewinkelt, die Hände zu Fäusten geballt. Das heißt, die Extremitäten bereiten sich auch eben auf Kampf sozusagen vor, tendenziell. Oft Fingertrommeln auf einer Unterlage, so ein nervöses Fingertrommeln oder eben auch bei den Beinen, so Wackeln mit den Beinen, so ein nervöses Auf- und Abwippen oder die Füße sind nach hinten verkrampft, unter den Stuhl gezogen, kalte Füße zum Beispiel, verkrampfte Zehen und der Gang ist nicht geschmeidig, sondern eher unelastisch, mit hörbarem Auftreten, weil einfach die Fuß- und Beinmuskulatur tendenziell verkrampft ist. Der Rumpf ist eher starr, also der Oberkörper, Nacken, Schultern, Rücken eben verspannt. Der Atem ist flach. Der Brustkorb wirkt eher eng oder eben oft gibt's auch so Atemprobleme oder eben das Gefühl einer Enge in der Brust. Herzklopfen, Herzrasen und Herzstolpern zum Beispiel sind auch so Symptome. Bluthochdruck, erschwerte Bauchatmung, die Verdauung funktioniert nicht gescheit, also zum Beispiel Durchfall oder Verstopfungen, Libidoverlust. Könnten auch ein Zeichen eines sympathikotonen Zustands sein. Oft in Kombination mit intensiven Gefühlen, also zum Beispiel Wut, Ärger, Zorn, aber auch Angst, Panik, Hass oder Unsicherheit. Das heißt, das kann man sich so vorstellen, einen Menschen im sympathikotonen Zustand, eben so wildes Gestikulieren, schnelle Aufregung, so cholerisches Verhalten. Man sieht immer die Schuld bei anderen. Man bezieht alles auf sich, ist so irgendwie im Dauerkampfzustand sozusagen. Aber zum Beispiel auch hohes Engagement, Hang zum Perfektionismus oder Schwierigkeiten, Nein zu sagen, dann so Zynismus fällt da auch rein, so dieses Durchhaltevermögen, Zweckoptimismus, aber auch Kontrollbedürfnisse oder bis zum Kontrollzwang wären so Symptome von diesem Zustand. Auch das Helfersyndrom findet sich da, also eben im Zusammenhang mit dem Schwierigkeiten, Grenzen zu setzen. Oder so einen Hang zum Extremsport zum Beispiel auch. Beziehungsweise so das Grundgefühl oder die Grundhaltung, ich darf ja nicht krank werden, ich darf keine Pause machen, weil Krankheit oder Pause bedeutet Schwäche oder bedeutet sowas wie eine Niederlage, hohe Anspannung. Ich glaube, ich habe es schon erwähnt, Ein- und Durchschlafschwierigkeiten. Diese Menschen sprechen tendenziell eher viel, eher laut. Der Blick ist ausweichend oder sehr starr. Genau, also so ungefähr kann man sich den Menschen im sympathikotonen Zustand vorstellen. So insgesamt so eine Haltung auch. Es kann jederzeit etwas Unvorhergesehenes passieren. Man muss quasi dauernd auf der Hut sein und man vermutet immer etwas Negatives oder etwas Schlimmes sozusagen. Und der dorsale Vaguszustand, der ist sozusagen ein Notfallprogramm unseres Körpers, also wenn Kampf oder Flucht nicht funktionieren, unter Anführungszeichen, dann hat unser Körper, unser Organismus noch das Notfallprogramm mit Rückzug, Abspaltung und Todstellen. Das heißt, sämtliche vorübergehend verzichtbaren Körperfunktionen werden auf ein Minimum hinuntergefahren und man stellt sich sozusagen tot oder so Schockstarre, zeigt sich da zum Teil. Wie äußert sich das denn konkret? Also die Gesichtshaut oder das Gesicht ist sehr oft eher blass, fahl oder sogar so wächserne, versteinerte Gesichtszüge. Es gibt kaum oder nur sehr flüchtigen Blickkontakt. Die Augen starren zum Teil so in die Ferne oder in die Leere oder der Blick senkt sich unterwürfig zu Boden. Es gibt sehr wenig Mimik, also Lachen oder Lächeln ist wenn dann so eher mechanisch. Die Personen im dorsalen Vaguszustand sprechen eher wenig, also eher nur, wenn es wirklich notwendig ist. Tendenziell eher leise mit unsicherer Stimme oder so ein verlegenes Lachen oder so. Man hat das Gefühl irgendwie, man möchte am liebsten im Erdboden versinken vor lauter Peinlichkeit sozusagen. Auch so das Gefühl eines Abgeschnittenseins von sich selber und von der Umgebung, also so Taubheitsgefühl, ein dumpfes Gefühl in den Ohren oder dass man sehr geschmacksunempfindlich ist oder geruchsunempfindlich oder das Gefühl hat, man sieht nicht gut. So ein Tunnelblick, zum Teil sogar Erinnerungslücken. Der Rumpf ist sehr starr, die Arme können irgendwie unbeteiligt hängen, irgendwie so am Rumpf herum. Also auch da so dieses Gefühl, dass das gar nicht irgendwie zu mir gehört, sozusagen die Arme. Der Körper wirkt eher zusammengesunken, Atem ist sehr flach. Zum Teil kann sich der Atem überhaupt einstellen. Also körperlich geht das bis zu einer Ohnmacht oder bis zu einem Kreislaufkollaps sogar. Man hat so das Gefühl einer großen Beschämung. Appetitlosigkeit kann ein Symptom sein. Man spürt auch nicht so richtig Temperatur. Das heißt, Betroffene können gar nicht formulieren, ob ihnen jetzt gerade wirklich kalt oder warm ist oder wie es ihnen geht. Also man hat da auch keinen Zugang zur eigenen also sowohl zu Körperempfindungen als auch zu Emotionen und Gefühlen. Und es kann auch zu Geh- oder Koordinationsstörungen kommen, so zu Gleichgewichtsproblemen, einem schlaksigen oder schlurfenden Gang. Auch so, ja, wie depressive Zustände sind da drinnen in diesem dorsal-vagalen Reaktionsmuster. Antriebsschwäche, allgemeine Schwäche, Unsicherheitsgefühl. Wirken, also diese Personen wirken äußerlich sehr schüchtern zum Beispiel oder sehr brav und angepasst. Man versucht sich sozusagen zu verstecken, irgendwie möglichst klein zu machen und hat oft ein großes Hoffnungslosigkeitsgefühl und fühlt sich eben so wie hinter einer Wand oder als würde man neben sich stehen. Oft sind da normale Alltagsabläufe sehr, sehr schwierig. Also so, ja, Supermarkt einkaufen, arbeiten gehen, mit Öffis fahren und so weiter können da zum Teil einfach so schwierig sein, dass das nicht möglich ist in diesem Zustand. Und man hat so das Gefühl, man kann sich eigentlich nur mehr zurückziehen und das ist das einzige Muster, das noch irgendwie hilft. Nicht vergessen, das ist auch eine völlig legitime Reaktion einfach unseres Körpers auf eine vermeintliche oder reale Gefahr. Und warum ich da auch immer vermeintlich oder real dazu sage, tatsächlich ist es so, dass unser Gehirn sehr, sehr schlecht unterscheiden kann, ob eine Gefahr jetzt echt ist oder nur in unserer Vorstellung existiert. Das heißt, ob jetzt der Säbelzahntiger wirklich um die Ecke kommt oder ob wir uns das nur einbilden, die körperliche Reaktion ist in beiden Fällen gleich oder sehr, sehr ähnlich. Ja. Das heißt, auf die heutige Zeit umgemünzt, jetzt haben wir es ja nicht mehr mit Säbelzahntiger zu tun, sondern zum Beispiel mit Führungskräften, die uns in Stress versetzen, mit vielfältigen Alltagsaufgaben, die halt einfach in Summe zu viel sind, zum Beispiel mit belastenden Situationen aller Art und auch Grübeln zum Beispiel oder auch eben so dieses Gedankenkreisen, also dieses Was wäre, wenn. Das kann uns aber genauso stressen wie echte, unter Anführungszeichen, Gefahren, die daherkommen. Und das finde ich recht spannend. Das ist auch wichtig zu beachten und sich bewusst zu machen, weil es einfach dann darum geht, wie kann ich denn zum Beispiel auch so negative Gedankenmuster durchbrechen. Wir haben jetzt schon eine sehr, sehr, sehr lange Folge, aber das sind jetzt mal so die Grundlagen von Stress, wie äußert sich Stress im Körper, was ist das mit dem Vagusnerv, diese drei Zustände. Wir werden an dieser Stelle jetzt für diese Folge mal zu einem Ende kommen. Und bei der nächsten Folge in 14 Tagen schauen wir dann noch ganz konkret darauf, wie geht denn das mit der Stressregulation denn jetzt eigentlich? Also wenn ich da jetzt zum Beispiel in irgendeinem Zustand drinnen bin, der jetzt nicht gerade der schöne, gechillte, ventrale Vaguszustand ist, wie komme ich denn dorthin, was denn so erstrebenswert wäre? Und was hilft da, was hilft vielleicht nicht? Diese Fragen klären wir das nächste Mal in 14 Tagen. Ich hoffe, du bist auch dann wieder mit dabei. In der Zwischenzeit freue ich mich wie immer sehr über Weiterempfehlungen dieser Folge oder generell des Podcasts. Wenn du das Gefühl hast, das könnte für jemanden hilfreich sein, freue ich mich sehr, wenn du das einfach weiterempfiehlst oder den Podcast auch selbst bewertest, abonnierst oder teilst. Und am meisten freue ich mich darüber, wenn du auch in 14 Tagen dann wieder mit dabei bist, wenn es dann weitergeht mit Teil 2 unseres Stress- und Nervensystem-Schwerpunkts. Bis dahin, alles Liebe und Baba.